Einen schönen guten Abend. Auch an diesem letzten Abend möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen. Einige waren auch gestern Abend schon da. Herzlichen Dank, dass Sie nochmal den Weg zu uns gefunden haben. Ja, heute Abend geht es um ein Thema, das nächste große Ereignis. Ich habe das gestern schon so ein bisschen angedeutet, aber mancher fragt sich vielleicht immer noch, was ist das denn? Nun, ich möchte das auch nur behandeln anhand der Bibel, des Wortes Gottes, denn die Zukunft kann uns keiner voraussagen, außer Gott selbst. Er kennt die Zukunft. Er hat es immer wieder niedergelegt, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und wenn die Bibel uns da eine Antwort gibt, dann ist das eben ein Buch, wo wir im Alten Testament so viele Prophezeiungen finden, die Gott gegeben hat, die sich längst erfüllt haben, sodass dieses Buch, 66 Bücher in einem, über einen Zeitraum von mehr als 1500 Jahren geschrieben, glaubwürdig ist. Und noch glaubwürdiger ist der, der gesagt hat, ich komme wieder. Und darum geht es heute Abend, um seine Person. Und es geht uns nicht um eine Werbung hier für eine Gemeinde oder Kirche oder was auch immer. Es geht uns darum, diese Person kennenzulernen, die gesagt hat, ich komme wieder. Bevor wir jetzt das Wort Gottes lesen, möchten wir auch noch mal zusammen beten. Vielleicht sind Sie so freundlich und stehen einmal auf, wenn Sie können. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch an diesem Montagabend noch einmal die Gelegenheit schenkst, aus deinem Wort heraus diese gute Botschaft des Evangeliums im Blick auf das nächste große Ereignis vor unsere Herzen zu stellen. Und wir möchten dich bitten, dass wir alle geöffnete Herzen haben, nicht nur Ohren, sondern Herzen, damit wir dein Wort tief in unsere Herzen fallen lassen. Gib uns allen die Kraft, die Gesundheit und auch die Aufmerksamkeit bei dieser schwülen Witterung, doch auf dich und dein Wort hören zu können. Wir danken dir, dass du uns segnen willst, und so befehlen wir uns für diese Augenblicke deiner Gnade an. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ja, wenn Sie eine Bibel mitgebracht haben, dann dürfen Sie natürlich gerne mitlesen. Ich möchte drei Stellen zu Anfang lesen. Zuerst aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannes 14, Vers 3, da sagt der Sohn Gottes: Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 in der Mitte. Da schreibt Paulus den Thessalonichern: Wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und zum Schluss noch aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 1, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen, zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa auch für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortet und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Bis dahin die Bibel, das Wort Gottes. Das nächste große Ereignis. Meine lieben Zuhörer, wir stehen immer in der Erwartung, dass etwas Neues passiert. Und wir sind heute angekommen in der sogenannten Globalisierung. Das heißt, wenn wir unseren Computer einschalten oder das Fernsehgerät, dann kann es sein, dass wir all das, was irgendwo auf diesem Planeten passiert, live und sofort auf unserem Bildschirm bekommen haben. Ich weiß noch, am 2. September 2001, da waren wir beide, meine Frau und ich, nicht zu Hause. Wir mussten zu einer Versammlung wegen eines Hauses. Und dann war gerade der Augenblick geschehen, wo das erste Flugzeug in die Türme flog. Das war noch nicht auf dem Bildschirm. Aber dann haben wir kurz danach live miterleben können müssen, wie das zweite Flugzeug in den anderen Turm flog. Das heißt Globalisierung. Wenn in Bali ein Tsunami geschieht, das können wir uns live ansehen. Es ist also nichts mehr in dieser Welt, was jetzt Tage, Wochen dauert, damit wir es endlich wissen. Nein, wenn jetzt etwas passiert, das kann überall gesehen werden. Und deswegen meine ich, dieses nächste größte Ereignis, das wird alles in den Schatten stellen, was diese Welt je erlebt hat. Ob es die beiden letzten Weltkriege waren, ob es die Pandemie ist oder der jetzige Ukraine-Krieg, das ist dann alles Peanuts. Und ich sage es deswegen, weil wir eben diesem nächsten großen Ereignis ganz, ganz nahe stehen. Das zeigt uns das Wort Gottes. Ein Zeichen, was unübersehbar ist, dass der Staat Israel wieder hervorgekommen ist nach dem Krieg. Dass Jerusalem Brennpunkt der Weltgeschichte ist. Das sagt Gott alles in seinem Wort voraus. Er hat die 70-jährige Gefangenschaft des Volkes Israel unter die Babylonier genau betitelt. Und wenn wir an den Sohn Gottes denken, der jetzt hier vor uns steht und sagt, ich komme wieder, dann ist er es, von dem Gott in seinem Wort über 300 Weissagungen, Voraussagen gemacht hat im Alten Testament, die sich in ihm erfüllt haben. Und deswegen sage ich noch einmal, Gott ist der Einzige, nicht die Okkultisten, nicht die Spiritisten, nicht irgendwelche Wahrsager können uns die Zukunft sagen, sondern nur der lebendige Gott. Er kennt auch meine Zukunft. Er weiß um meinen nächsten Atemzug. Er weiß, ob ich heute Abend noch mein Quartier erreiche. Das weiß er alles. Ich weiß es nicht. Und das finde ich natürlich sehr gnädig von Gott in Bezug auf uns jetzt, dass wir nicht wissen, was der nächste Augenblick ist. Aber was in dieser Welt passiert, das sagt Gott uns ganz klar. Gläubige, wiedergeborene Christen, die wissen, was kommt. Wenn sie die Bibel lesen, wissen sie, was kommt. Aber ich weiß nicht, was der nächste Augenblick ist. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt wissen, dass ich in 10 Minuten hier tot umfalle. Würde ich dann noch hier stehen bleiben? Das ist Gnade Gottes. Aber Gott hat mit jedem einen Plan. Und es gibt 2 Risiken, die ich habe, die Sie haben, die jeder Mensch in dieser Welt hat. Das eine Risiko, das ist heute Abend nicht Thema, das ist der Tod. von dem ich gerade sprach, der jeden Menschen erreichen kann, einen Augenblick, den wir nicht kennen. Das ist ein Risiko. Denn wenn wir dann nicht in diesem Moment die Entscheidung getroffen haben, wo unsere Reise hingeht, dann können wir sie nie mehr treffen. Wenn ich sterbe, kann ich mich nicht mehr entscheiden für die Herrlichkeit des Himmels oder für das andere Ziel, ewige Verdammnis. Das ist unmöglich. Als zweites Risiko, darum geht es heute Abend, das nächste größte Ereignis. Als der Sohn Gottes, der Jesus hier mit seinen Jüngern auf dem Obersaal ist und er sagt diese Worte in Johannes 14, ich komme wieder, da war er noch da. Das war jetzt kurz vor seinem Weg nach Golgatha. Da hat er das seinen Jüngern gesagt, als Zuspruch, als mutmachende, glückselige, lebendige Hoffnung. Meine lieben Jünger, ich muss euch zwar verlassen, ich gehe in den Himmel zurück, aber glaubt daran, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, sagt er. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, wo ich bin da schon im Himmel, aber ich werde euch alle zu mir nehmen. Das ist eine lebendige Wirklichkeit. Die Gewissheit des Glaubenden, ich habe ein herrliches Ziel vor Augen. Wenn ich durch den Tod muss oder wenn Christus kommt, dann bin ich in der Herrlichkeit des Himmels. Das gilt für jeden Gläubigen, der wirklich eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus hat. Aber der Weg des Herrn Jesus führte ihn natürlich zunächst an das Kreuz. Darum sagt er auch dem Thomas hier, nachdem er gesagt hat, den Weg wisst ihr, und er sagt, Herr, wir wissen den Weg nicht, dass der Jesus ihm nochmal deutlich sagen muss, Thomas, ich bin der Weg. Ich bin die einzige Wahrheit. Ich bin das einzige Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber zunächst heißt der Weg für mich Golgatha, an das Kreuz. Und wir haben gestern Abend gesehen, wo es um die unvergleichliche Liebe Gottes ging, dass dieses Kreuz die Offenbarung der Liebe Gottes ist. Wenn wir wirklich sehen wollen, was Gott zweimal in seinem Wort sagt, Gott ist Liebe, dann müssen wir nach Golgatha schauen. Und sein Weg, sein Blick war auf dieses Ziel jetzt erstmal gerichtet. Und wir haben gestern Abend gesehen, warum der Jesus dort an das Kreuz gegangen ist. Für Sie und für mich, für jeden Menschen. Da hat er unsere Sünden auf sich genommen und ist von Gott gestraft worden. Die Strafe zu unserem, zu meinem Frieden, die lag auf ihm, sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 53 schon. Die lag auf ihm. Er hat dafür bezahlt. Er hat dafür das Kreuz erduldet. Er hat alles getan zu unserem ewigen Heil. Und dann ist er in den Tod gegangen. Aber die Bibel bezeugt ganz klar, da ist er nicht geblieben. Er ist auferstanden. Er war 40 Tage mit seinen Jüngern noch zusammen, hat sie belehrt. Und dann kommt der Augenblick, wo er in den Himmel gegangen ist. Und da lesen wir wieder, dass diese beiden Engel, die da plötzlich stehen, können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 1, zu den Jüngern sagen, dieser Jesus, wie ihr ihn jetzt seht, wie er in den Himmel zurückgeht, der wird wiederkommen. Wieder ein Zeugnis, dass er kommt. Und meine lieben Zuhörer, das ist ein Zeugnis, nicht was ich Ihnen jetzt sage. Das sind nicht nur leere Worte, sondern das ist das, was er selbst als der Sohn Gottes gesagt hat. Und der Sohn Gottes hat nur Worte Gottes gesprochen. Und für die Jünger war das ein sehr großer Trost, zu wissen, er kommt wieder. Nun weiß ich, dass natürlich viele mir sagen, ja, aber er ist ja noch nicht gekommen. 2000 Jahre sind jetzt vergangen und er ist immer noch nicht gekommen. Wenn Sie einmal 2. Petrus 3 lesen, da finden wir genau diese Situation, dass die Menschen sagen, ja, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Als die Väter gestorben sind, hat sich ja gar nichts verändert in diesen 2000 Jahren. Das sind leere Worte. Das sagen die Spötter. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Aber die Bibel sagt, dann gerade, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wenn er kommt. Und eins müssen wir auch noch bedenken. 2000 Jahre, das ist für uns eine ganz lange Zeit. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Generationen da hineingelegt werden können. Ist auch jetzt nicht unbedingt nötig. Aber Gott sagt in seinem Wort, 1000 Jahre sind für ihn ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, es sind gerade mal 2 Tage vergangen, dass der Jesus am Kreuz gestorben, auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt ist. 2 Tage. Jetzt frage ich Sie mal, was sind 2 Tage? Wissen Sie, was wir vor 2 Tagen getan haben? Ja, das weiß man noch, ja. 2 Tage ist nicht lang. Und deswegen für die Glaubenden damals war das eine solche Botschaft, wie wir gelesen haben in 1. Thessalonicher 1, dass Paulus diesen Thessalonichern schrieb, was sie einst waren. Sie waren Götzendiener, hatten sich zu dem lebendigen Gott bekehrt. Das ist auch so ein Wort, was wir heute nicht mehr kennen in unserem Sprachgebrauch. Was bedeutet das? Bekehrung bedeutet, dass wir einmal in unserem Leben einen Stellungswechsel beziehen. Dass wir unser Leben einmal bedenken, wie Gott es sieht, und Gottes Urteil über uns Menschen liegt fest. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen. Sie sind alle allzu mal Sünder. Sie brauchen alle die Gnade Gottes. Das ist Buße, wenn ich über mein Leben nachdenke und sage, Gott, du sprichst die Wahrheit. Ich bin ein verlorener Sünder. Das ist wirklich Buße tun. Aber da hört es nicht auf. Sie hatten sich bekehrt. Das heißt, sie haben dann, als sie Buße getan haben, diese Thessalonicher, die kamen ja jetzt nicht von den Israeliten, von den Juden. Das waren Heiden. Aber die haben die Botschaft des Evangeliums gehört und geglaubt. Und sie glaubten dann, dass das Werk von Golgatha, was der Jesus vollbracht hat, auch für sie persönlich gilt. Indem sie sagen können, Herr Jesus, wir danken dir, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Das ist Bekehrung. Und sie haben sich bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Aber dann kommt die Aussage, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Paulus hatte ihnen ganz klar gesagt, meine lieben Thessalonicher, diese Person, die am Kreuz gestorben ist, die hat gesagt, ich komme wieder. Und ich glaube daran. Und ich sage es euch auch. Sie kommt wieder, um alle, die an ihn geglaubt haben, zu sich zu nehmen in die Herrlichkeit. Und die Thessalonicher haben das so aufgesogen für sich, dass sie sogar von dieser Wahrheit so überwältigt waren, dass einige von ihnen gar nicht mehr gearbeitet haben. Die haben sich gesagt, wisst ihr was? Was sollen wir jetzt noch 3, 4, 5 Wochen arbeiten oder 2 Monate, wenn Christus wiederkommt? Da beschäftigen wir uns mit seinem Wort, mit seinem Werk und mit dieser wunderbaren Hoffnung. Paulus muss ihnen später sagen, das lasst mal sein. Kehrt mal in euer normales Tagesgeschäft zurück. Aber diese lebendige Hoffnung, die gebt nicht auf. Christus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Also diese Geschwister, diese Gläubigen, die Christen waren, die hatten diese Hoffnung in sich. Und dann frage ich Sie jetzt mal ganz persönlich, kennen Sie das, dass in der Christenheit davon noch gesprochen wird, dass Jesus Christus wiederkommt für die Seinigen, um sie aus dieser Welt herauszureißen? Wird das noch gepredigt irgendwo in den Kirchen? Irgendwo? Denkt man daran? Was ich immer wieder höre, dass man aufersteht am letzten Tag. Dass Christus wiederkommt zum Gericht, das ist auch wahr. Aber das nächste Ereignis ist eben das, dass er wiederkommt für die Seinigen. Und das wird uns ganz deutlich gesagt im 1. Korintherbrief Kapitel 15, in 1. Thessalonicher 4, können Sie das alles nachlesen, wie er wiederkommt. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu. Vielleicht sagen Sie jetzt, wenn ich Ihnen das so vorstelle, ja, wisst ihr was, das ist für mich so mehr eine Science-Fiction-Story. Ich kann da nicht dran glauben. Ich habe das auch vielleicht noch nie gehört in meinem Leben, was Sie jetzt hier erzählen. Ja, das zeigt die Kirchengeschichte. Das zeigt der Sohn Gottes hier, ganz klar in Matthäus 25. Er hat dieses Gleichnis vom Reich der Himmel den Jüngern damals kurz vor seinem Tode gesagt. Auch wieder kurz vor seinem Tod. Luther hat gesagt, das ist das Himmelreich, also ein Reich im Himmel. Das ist aber nicht so. Die Bibel meint hier ein Reich, der Himmel auf dieser Erde, was von himmlischen Grundsätzen regiert wird. Das Reich der Himmel, sagt der Sohn Gottes, ist vergleichbar mit 10 Jungfrauen. Der Jesus nimmt hier ein Bild aus dem normalen Leben damals der Israeliten. Da war es Sitte, wenn jemand zur Hochzeit ging, der Bräutigam, dann wurde er begleitet von Jungfrauen. In diesem Gleichnis ist die Braut überhaupt nicht zu sehen. In diesem Gleichnis geht es auch nicht um die Hochzeit. In diesem Gleichnis geht es um gewisse Hauptpunkte, die unser Thema betreffen. Diese Jungfrauen hatten eine Lampe, und damals gab es keine Elektrizität. Und diese Lampe hatte eben Öl in sich und ein Docht. Und wir wissen alle, wenn man dann den Docht anzündet, dann saugt dieses Band das Öl aus dem Gefäß und die Lampe brennt. Und wenn ich kein Öl da drin habe, dann gibt es nur so einen glimmenden Docht, der dann erlischt. Das ist hier so das praktische Beispiel, was der Sohn Gottes uns zeigt. Es ist also 10 Jungfrauen, 10 Lampen. Der Unterschied ist der, 5 haben Öl und 5 haben kein Öl. Und dann lesen wir zunächst einmal, dass sie alle einschliefen. Da müssen wir mal drauf zu sprechen können. Als nämlich die Thessalonicher damals den lebendigen Herrn aus dem Himmel erwarteten, da verging eine gewisse Zeit, vielleicht 2 Jahrhunderte nur, und dann hat man nicht mehr daran gedacht, Christus kommt wieder. Da hat man seine Worte nicht mehr ernst genommen. Ich komme wieder. Das war Verhalt. Und dann schliefen alle ein. Nicht mehr daran gedacht. Durch die ganzen Jahrhunderte. Und es macht uns schon erschrocken, gerade auch in der Reformationszeit von Martin Luther, der ja noch einmal die Rechtfertigung aus Glauben hervorgeholt hat aus dem Wort Gottes, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Dieser Martin Luther, für den gab es nur sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Sola fide, allein der Glaube. Sola Christus, allein Christus. Und er hat den Deutschen eben diese Bibel geschenkt. Und er hat ihnen deutlich gemacht, Erlösung, Rechtfertigung gibt es nur aus dem Glauben heraus. Er selbst hat es ja erlebt. Wie viele Jahre hat er sich kasteit, seine Seele kasteit? Wie viele Jahre hat er gekämpft, dass diese Wahrheit plötzlich sein Herz erreichte? Nicht aus Werken werden wir errettet, sondern nur durch die Gnade, durch den Glauben an den Herrn Jesus. Aber selbst in dieser Zeit von Luther, Calvin, Zwingli, wo auch unsere schönen Kirchenliederdichter gelebt haben, Paul Gerhardt und wie sie alle hießen, war diese Wahrheit, Christus kommt wieder, noch nicht bekannt. Sie können alle Lieder durchgehen von Ter Stegen und wie sie hießen. Wir finden da nichts, dass der Jesus wiederkommt. Aber dann vor 200 Jahren, da kam dieser Augenblick, wie es hier heißt, um Mitternacht, aber erhob sich ein lauter Geschrei. Siehe der Bräutigam. Es heißt denn nicht, siehe der Bräutigam kommt. Der Bräutigam ist der, der gesagt hat, ich komme wieder. Das heißt hier nicht, er kommt, aber er wurde wieder fokussiert. Der wurde ins Licht gestellt, diese Person. Jesus Christus, er kommt wieder. Und dann wachen alle auf, vor 200 Jahren. Wachen alle Jungfrauen auf. Und sie denken jetzt, jetzt ist der Augenblick gekommen, jetzt müssen wir zur Hochzeit gehen. Und plötzlich stellen diese 5 Jungfrauen fest, wir haben ja gar kein Öl. Was sollen wir auf dieser Hochzeit? Wir haben kein Öl. Ja, wo kriegen wir denn Öl her? Natürlich sind sie zunächst zu denen gelaufen, die Öl hatten, aber die haben dann gesagt, sie haben es vielleicht noch in Erinnerung, weil ich es gelesen habe, tut uns leid, wir geben euch kein Öl. Wir können euch kein Öl geben, hinterher haben wir selber keins. Geht doch zu den Verkäufern und kauft da Öl. Hier finden wir diese Wahrheit, dass nicht ich meine Kinder, meine Frau, meine Eltern erretten kann, sondern nur ich mich persönlich selber in das Licht Gottes stellen kann, um errettet zu werden. Die Bibel sagt ganz klar, keineswegs kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Er muss davon abstehen auf ewig. Wir sind alle persönlich gefragt und die Frage steht jetzt im Raum, haben wir Öl? Haben wir in unserem Lampengefäß, diese Lampe ist ein Bild unseres Bekenntnisses, was wir bekennen, haben wir Öl? Nun, unser Bekenntnis, das ist vielleicht für alle gleich. Denn diese Jungfrauen, die waren ja äußerlich nicht zu unterscheiden. Die waren nach außen hin alle gleich. Was man nicht sehen konnte, das war, denen fehlte da Öl in der Lampe. Aber äußerlich waren die alle gleich. Und so ist es auch in der Christenheit. Ich weiß, da wird ein Kind geboren, es wird getauft, es ist kein Heide mehr, es ist ein Christ. Es bekennt nach außen dieses kleine Baby schon und die Eltern dadurch, wir sind alle Christen. Wir sind alle Christen. Wir bekennen das, wir sind getauft. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Frage, haben wir Öl? Und das Öl ist ein anderes Bild hier. Auch in der ganzen Bibel ist dieses Bild durchgehend, kann man sagen. Öl ist, ob jemand wiedergeboren ist durch den Geist Gottes und den Heiligen Geist hat. Das ist jetzt der Unterschied zwischen diesen 10 Jungfrauen. 5, ich sag's mal so, die haben sich bekehrt, die haben an den Herrn Jesus geglaubt. Sie sind Christen, aber auch wiedergeborene Christen. Und die anderen, das sind Bekenner. Die sind nicht wiedergeboren, die nennen sich so und die täuschen sich selbst, weil sie kein Öl haben. Die haben den Heiligen Geist nicht. Und die Bibel sagt in Römer 8 ganz deutlich, da haben wir diesen Satz, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Nicht sein. Ja, jetzt kommt hier die Nagelprobe. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. In diesem Moment, wo sie kaufen wollten, aber auch nichts bekamen, da kam der Bräutigam. Die bereit waren, die gingen jetzt ein zur Hochzeit. Es wird Hochzeit gefeiert, das sagt uns Offenbarung 19. Die Hochzeit des Lammes Gottes wird da gefeiert. Die bereit waren. Und das ist die Frage wieder, sind wir bereit? Sind wir bereit, wenn Christus wiederkommt? Und ich sage es noch einmal, das könnte jetzt sein. Das kann die Nacht sein. Das kann morgen sein. Das kann in einer Woche sein, in einem Monat sein. Aber die Zeiger der Weltenuhr, die steht auf 1:12. Dass er kommt. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Wenn ich die ganze Entwicklung sehe, jetzt auch, den Ukraine-Krieg, die Entwicklung in Europa. Mich hat jetzt beeindruckt, dass Boris Johnson gesagt hat vor 14 Tagen, er würde dafür sein, wenn das Römische Reich wiederhergestellt würde. Das ist eine Aussage, ihr Lieben, die deckt sich hundertprozentig mit dem Wort Gottes. Das Römische Reich wird wiedererstehen. Das Rufen nach dem starken Mann. Und das kann man sich jetzt wunderbar vorstellen. Erstmal Globalisierung, zweitens diese Energiekrise, ja. Die Leute werden vorbereitet, sie haben Angst, was kommt da, wenn wir kein Gas mehr haben und letztlich, wenn wir keinen Strom mehr haben. Der soziale Friede in unserem Land und in ganz Europa, der steht auf der Kippe. Und dann kommt das, was in Offenbarung 13 passiert, dass da ein starker Mann plötzlich da ist, das Römische Reich. Und der Antichrist. Aber dann sind alle Gläubigen schon bei Christo. Das Kommen des Herrn in der Offenbarung, die Entrückung, die haben wir zwischen Kapitel 4 und 5. Und lesen Sie dann mal zu Hause Kapitel 6. Dann gibt es diese Gerichte. Dann gibt es diese Hungersnöte, die jetzt noch in kleiner Zahl sind, das ist weltweit, dann gibt es diese Seuchen mehr als Corona. Dann gibt es alles Mögliche, dass die Leute zu den Bergen rufen werden, fallet auf uns. Sie suchen den Tod und sie finden ihn nicht. Schreckliche Dinge. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es um die Nagelprobe. Sind wir bereit? Das ist ein Augenblick, wenn ich jetzt mal nach 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4 gehe, das hat die Welt noch nie gesehen. Was passiert denn jetzt in dem Moment, wenn Christus wiederkommt? Erstens, er kommt nicht auf die Erde. 1. Thessalonicher 4 sagt, er kommt in Wolken, in die Luft. Und er sagt, er kommt selbst, um die, die an ihn geglaubt haben, zu sich zu nehmen in die Herrlichkeit. Er schickt keinen Engel. Er kommt mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes. Er kommt selbst. Und dann kommen alle, die an ihn geglaubt haben, ihm entgegengerückt. Und wir lesen da, das ist in einem Nu wird das passieren, in einem Wimperschlag. Ein Wimperschlag ist schon zu lange. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber das ist biblische Wahrheit. Wie viele Gläubige gibt es denn, wiedergeborene Christen in dieser Welt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn ich höre, dass in China fast 1 Million wiedergeborene Christen sind, mehr Einwohner als in unserem Land, und wir gehen mal ganz vorsichtig von 5% von der Erdbevölkerung und sagen, das sind wiedergeborene Christen. Das ist jetzt nur ein Vergleich. Und wir haben ungefähr bald 8 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten wohnen. 5%, das sind 400 Millionen Menschen. Wenn es weniger sind oder mehr, nur mal als Vergleich. 400 Millionen Menschen sind in einem Nu nicht mehr da. Die Welt kriegt das erstmals gar nicht mit, so die Menschen, weil das so ein schneller Moment ist. Entrückung heißt, sie werden herausgerissen aus diesem Leben, aus diesem Erdenleben mit allen Krankheiten und Leiden und Tod und Trauer, wie wir das lesen, Geschrei. Das gibt's für diese wiedergeborenen Christen nicht mehr. 400 Millionen Menschen. Kann man sich jetzt vorstellen, was da passiert? Da ist alles, was wir bis jetzt erlebt haben, selbst Atomkrieg, gar nichts. So. 400 Millionen Menschen. Da können wir in alle Bereiche jetzt gehen. Dazu reicht die Zeit nicht. Ob es die Gefängnisse sind, da sind plötzlich etliche nicht mehr da. Ob es in die Krankenhäuser, Altenheime geht, die sind nicht mehr da. Gehen wir weiter in den Verkehr, Flugverkehr zum Beispiel. Wie viele Flugzeuge sind in der Luft? Wer das mal auf seiner App hat im Handy, der staunt, ja. Wie viele Flugzeuge gleichzeitig in der Luft sind. Und wenn der Pilot ein gläubiger Christ ist, der ist weg. Kann man jetzt so denken, hoffentlich ist der Co-Pilot kein Christ. Der geht dann ewig verloren. Kann man nicht denken, ja. Aber was da geschieht, ob es die Eisenbahn ist, ob es der ganze Verkehr ist mit den Autos, wenn da ein wiedergeborener Christ am Steuer sitzt, der ist nicht mehr da. Da kommen dann aus den ganzen Ländern auf unserer Erde eine Sondermeldung nach der anderen. Viele Leute sind weg, die sind nicht mehr da. Katastrophen ohne Ende. Irgendwann kommen sie auch dann auf den Gedanken, ich denke, das dauert auch gar nicht lange, endlich sind die Frommen weg. Ja. Machen wir doch ihre Besitztümer zu unseren. Endlich sind sie weg. Aber die Menschen wissen, wer das weiß, dass Jesus Christus wiederkommt, der weiß auch, was da passiert ist. Also es wird ein Ereignis sein, das alles in den Schatten stellt. Wir können das alles so durchgehen, aber Letztlich ist es ein Augenblick, den können wir uns mit unserem Verstand nicht vorstellen. Was passiert denn mit den Menschen jetzt, die Christus zu sich nimmt? Mit diesem Leib kann ich nicht in den Himmel gehen, sie auch nicht. Da sagt die Bibel ganz klar, unser Leib wird umgestaltet. Philipper 3. Zur Gleichförmigkeit des Leibes Christi der Herrlichkeit. Unser Leib wird in diesem Moment umgestaltet, passend gemacht für den Himmel. Es wird ein Herrlichkeitsleib sein, Leib sein. Das sind die Lebenden. Und Paulus hat damals schon gesagt, wir die Lebenden. Er hat es nicht erlebt, aber er wird es erleben. Aber was passiert noch? Und das ist etwas, was wir in 1. Korinther 15 lesen. Das wird noch ein Wimperschlag eher passieren, dass die Toten in Christo, alle, die jetzt geglaubt haben und gestorben sind, die sind ja nicht für immer verloren. Nein, nein. Die Bibel sagt ganz klar, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Auferstehen. Frage ich Sie auch mal, glauben Sie an die Auferstehung? Glauben Sie an die Auferstehung? Wenn Sie jetzt innerlich Ja sagen, würde ich sogar sagen, dann sind Sie ein wiedergeborener Christ. Muss nicht unbedingt sein, aber wahrscheinlich sind Sie dann ein wiedergeborener Christ. Ich sehe gerade so vor mir einen Theologieprofessor, der mir in allem weit überlegen war. Nach der Stunde kam er zu mir und wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten und dann hörte ich, ich kann Hebräisch, er konnte Griechisch, das ist alles, was ich nicht kann, die Bibel also im Urtext lesen. Und er wusste auch um gewisse Wahrheiten und irgendwann war es so ein bisschen zu Ende, dass ich ihn fragte, ja, glauben Sie, dass Jesus Christus hier auf dieser Erde war? Gott als Mensch auf der Erde. Ja, das glaube ich. Glauben Sie, dass der Jesus auch dort am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Da nickt er auch. Glauben Sie, dass er auferstanden ist? Dann nickt er auch. Dann habe ich meine letzte Frage gestellt, die lautete, glauben Sie auch, dass der Jesus für Sie persönlich dort am Kreuz für Ihre Schuld gestorben ist? Und da sagte er nein. Da habe ich nur gedacht, ein Mann, der solch eine Kenntnis hat von der Bibel, vom Worte Gottes, wenn er nicht zum lebendigen Glauben kommt, hat er umsonst gelebt. Das sagt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, in diesem Leben, nur für dieses Leben, dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Dann müsste man uns wirklich sagen, du hast alles verpasst, du hättest das Leben genießen müssen, in allen vollen Zügen, in jeder Richtung. Aber das ist nicht so. Wir sind nicht die elendesten Menschen, sondern wir haben diese lebendige Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass Christus wiederkommt und dass wir eine Ewigkeit bei ihm sein werden in der Herrlichkeit. Dieser Mann hat es nicht gepackt. Ich hoffe, er hat es noch gepackt. Ich wünsche es ihm von Herzen. Aber Auferstehung heißt, dass alle, die einmal an ihn geglaubt haben, von Adam an, da werden die Gräber sich öffnen. Da werden die Gräber auf den Friedhöfen sich öffnen. Dann kommen sie in einem Nu, in einem Augenblick hervor. Sie stehen auf und bekommen auch diesen Herrlichkeitsleib. Und zusammen mit den Lebenden gehen sie entgegen Christus in die Luft, um alle Zeit, heißt es in 1. Thessalonicher 4, bei dem Herrn jetzt zu sein. Wir gehen in sein Zuhause, was auch ewig unser Zuhause sein wird. Das ist eine wunderbare Hoffnung. Tja, die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir an die Auferstehung? Ich habe so viele Beerdigungen schon in meinem Leben gemacht. Das ist die Hoffnung, die wir haben, ja? Da legen wir jemanden in die Erde, den Körper eines jemanden. Aber seine Seele, sein Geist, seine Persönlichkeit, die liegt nicht da in der Erde. Die ist bei Christus im Paradies, sagt die Bibel. Das sage ich nicht. Aber dieser Körper, der ist für Gott so wertvoll, weil der Heilige Geist in diesem Körper gewohnt hat. dass er uns auferwecken wird, so sagt es das Wort Gottes, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Auch die, die auf den Meeren da, tja, wo die Asche verstreut ist, glauben Sie, für Gott ist das doch was Kleines, diese Moleküle, diese Atome wieder zu sammeln. Und auch die gehen nicht verloren. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Wir die Lebenden dann verwandelt, entrückt dem Herrn entgegen in die Luft. Und also ewig bei ihm. Das ist das nächste größte Ereignis. Tja, jetzt sagen Sie vielleicht, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Wenn ich sage, äußerlich sind die 10 Jungfrauen gleich, aber 5 von ihm haben kein Öl, 5 von ihm haben kein Leben. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Berlin waren oder in London, in dem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Da können Sie Beobachtungen machen. Da gehen die Leute rein, der Bobby an der Tür, den grüßen sie noch. Aber wenn sie in die heiligen Hallen gehen und sehen da die Könige, die Fußballidole, die ganzen Spitzenpolitiker und wie sie alle sind, dann wird es plötzlich sehr, sehr ruhig da drin. Da sagt keiner ein Wort. Aber täuschend ähnlich. Jeder weiß, das ist die Queen. Jeder weiß, das ist Diana. Aber jeder weiß auch, da ist kein Leben mehr. Kein Leben. Und so ähnlich ist es für die Christen ohne Christum, die heutzutage ihr Leben fristen und glauben, vielleicht durch die Taufe, durch eine gute, ja, ein gutes Leben, durch Frömmigkeit, durch Leistungen, durch eine gute Moral. Da gibt es so viele Dinge, durch gute Werke sich den Himmel zu verdienen, aber Gott sagt, nein, hast du Öl, kommst du rein. Hast du kein Leben, wirst du das Leben niemals sehen, sondern der Zorn Gottes, sagt die Bibel, bleibt auf dir. Das ist sehr, sehr ernst. Denn als sie jetzt hineingegangen sind, als die Entrückung stattgefunden hat, da kommen auch die anderen. Aber sie stehen vor einer geschlossenen Tür. Die Tür ist zu. Und dann klopfen sie. Herr, Herr, sagen sie. Haben Sie das in Ihrem Leben auch gesagt? Zu dem Sohn Gottes, Herr? Du bist mein Herr? Du bist der, der über mein Leben bestimmt? Der mein Leben führen soll? Sie sagen, Herr, Herr, tue uns auf. In Matthäus 7, da finden wir die gleiche Gruppe. Da sagt der Sohn Gottes, da werden sie auch vor einer geschlossenen Tür stehen und werden sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht das und das alles getan? Sind wir nicht immer in die Kirche gegangen, in die Gottesdienste? Sind wir nicht getauft? Haben wir nicht das und das getan? Nur Gutes? Und da ist die gleiche Reaktion wie hier, dass der, der hinter der Tür steht, ihnen rufen muss, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt, nie gekannt. Sie meinen, eine Beziehung zu haben, aber sie haben keine, weil sie kein Öl haben. Und meine lieben Zuhörer, das ist hier sehr, sehr ernst, dass der Sohn Gottes sagt, ich kenne euch nicht, ich kenne euch nicht. Ihr meint, ihr wärt so nah dran, aber ich kenne euch nicht. Wachet also, sagt er hier, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Die Spielregeln, wer in den Himmel kommt, die legen wir Menschen nicht fest. Die legt Gott fest und er hat sie festgelegt in seinem Wort. Und das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, damit wir alle bereit sind, wenn Christus kommt, dass wir einen Tag kennen, einen Augenblick kennen in unserem Leben, wo wir diese wichtigste Entscheidung unseres Lebens getroffen haben. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich wusste um diese Entrückung, um das Wiederkommen des Herrn Jesus. Meine Eltern haben mir das immer wieder gesagt. Und ich weiß noch, ich war 8, 9 Jahre und meine Eltern waren den Abend nicht da. Ich war allein zu Hause und hatte eine solche Angst, dass meine Eltern im Himmel sind und ich bleib zurück. Da bin ich auf meine Knie gegangen und habe dem Herrn Jesus Christus meine Sünden gebracht. Und das ist der Weg. Ihre Sünden einmal offen decken vor Gott. Da sind so viele. Ich habe es gestern schon gesagt, ich hatte einen großen Sack, einen Haufen von Sünden. Böse Worte, böse Gedanken, das war noch das Harmloseste. Aber was ich in meinem Leben alles getan habe, das will ich hier gar nicht aufdecken. Also so viele Sünden. Und ich weiß nicht, wohin damit. Aber dann bin ich zum Kreuz gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, hier komme ich. Und habe ihm meine Sünden bekannt. Alle, die ich noch kannte, habe ich aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Mit deinem teuren Blut. Das Blut Jesu Christi, 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, reinigt uns von jeder Sünde. Und dann kommt der Vers, wenn wir bereit sind, unsere Sünden zu bekennen, dann ist er treu gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das habe ich damals erlebt. Und darauf stütze ich mich. Und ich weiß genau, ich werde in den Himmel gehen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, schon in jungen Jahren. Wenn Sie ihn noch nicht getroffen haben, dann tun Sie es bitte heute. Stellen Sie sich mal vor, Christus käme jetzt. Säß da einer noch hier auf seinem Stuhl? Wenn das so wäre, dann wüssten Sie genau, warum Sie hier sitzen. Weil Sie nicht bereit waren, weil Sie nicht bekehrt waren. Das ist ganz ernst. Aber die, die ihn kennen, die freuen sich auf diesen Augenblick. Was wird das für mich sein, für Sie auch, wenn wir entrückt werden und sehen zum ersten Mal in unserem Leben, in diesem Leben dann den Erlöser, den Mann vom Golgatha, der für uns alles gut gemacht hat, der uns errettet hat vom kommenden Zorn, der uns erlöst hat mit seinem Blut, der uns diese ewige Heimat zugesichert hat und jetzt gehen wir alle dorthin. Das wird eine Menge sein, die ist auch für uns nicht zählbar. Lesen Sie mal 1. oder Offenbarung 5. Da steht das geschlachtete Lamm inmitten des Thrones und alle Ältesten, und das sind alle Gläubigen, darum. Das können wir jetzt auch räumlich nicht darstellen, ja? Jeder ist ganz nah dran. Da ist keiner wie im Stadion, der uns da die Sicht versperrt oder irgendwo in der Oper. Wir sehen ihn alle, den Erlöser, den Weltenerlöser Jesus Christus. Und alle sind nah dran. Und alle singen ihm dann ein wunderbares Lied. Du nur bist würdig. Du, nicht wir. Wir haben uns nicht selbst erlöst. Du bist würdig. Und das eine ganze Ewigkeit. Unvorstellbar. Das nächste größte Ereignis. Sind Sie dabei? Sind Sie wirklich dabei? Ich möchte Sie bitten, den Ruf Gottes heute nicht zu überhören. Der Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 11, kommet her zu mir, ihr mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Ruhe des Herzens, Ruhe des Gewissens und diese lebendige Hoffnung. Das ist wunderbar. Ich freue mich auf diesen Augenblick. Das hält mich aufrecht in manchen Schwierigkeiten und Nöten, die ich selber auch durchmachen muss. Ich freue mich auf diesen Augenblick und vertraue das darauf, dass er gesagt hat, ich komme wieder. Wir wollen noch zusammen beten. Vielleicht darf ich nur mal bitten, dass Sie aufstehen. Herr Jesus, du hast uns heute Abend durch dein Wort gezeigt, was passieren wird in dem Moment, wo du wiederkommst, um die Deinen, die Seinigen, die du erworben und erlöst hast durch dein kostbares Blut, die Wiedergeborenen, wenn du sie zu dir nimmst in deine Herrlichkeit, um dich ewig an ihnen zu erfreuen. Und wir dürfen dich sehen, wie du bist. Was wird das sein? Wir können uns das alles nicht vorstellen, weil wir räumlich und zeitlich unser Leben fristen. Aber du erhältst uns aufrecht in dieser lebendigen Erwartung deines Kommens. Hab Dank dafür, dass wir eine solche Hoffnung haben, dass wir nicht vergeblich gelebt haben. Aber du siehst jetzt vielleicht noch einen oder andere hier, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben. Wir bitten dich herzlich, gehe du von Herz zu Herz, rede zu den Gewissen und lass sie doch den Einladungsruf des Evangeliums nicht überhören, kommet her zu mir. Herr Jesus, wir befehlen dir dein Wort an und wir hoffen darauf, dass du Antwort gibst. So danken wir dir für diese Augenblicke, dass wir hier unter deinem Wort sein durften. Befehlen uns auch für den Nachhauseweg in allem deiner bewahrenden Gnade an und preisen dich noch einmal, dich in Erlöser, Jesus Christus, das Lamm Gottes. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie noch einen kleinen Moment Platz. Wenn Sie einmal die Apostelgeschichte lesen oder den ersten Korintherbrief, dann sehen Sie, wie diese ersten Christen wirklich in dieser einzigartigen Erwartung standen. Die haben nicht gesagt, guten Abend, guten Tag, schön euch zu sehen, schön Sie zu sehen. Ich komme jetzt von der Küste, da sagt man den ganzen Tag Moin, ja. Diese ersten Christen haben sich zugerufen, Maranatha. Das heißt, der Herr kommt. Sie haben sich immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Und deswegen war das noch so frisch und lebendig. Und ich wünschte manchmal, dass es heute auch so wäre, unter uns Christen. Egal, wo wir hingehen, ja. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Sondern, dass sie uns einfach zurufen, uns gegenseitig stärken und sagen, Maranatha, der Herr kommt. Vielleicht heute. Wir haben noch einige Schriften da auf dem Büchertisch. Gestern ist da nicht so viel weggekommen. Aber wir möchten doch unsere Gäste noch mal ganz herzlich bitten, sich da zu bedienen. Da gibt es so ein kleines Heftchen, Jesus Christus kommt wieder. Da ist auch über die Entrückung einiges geschrieben, aber auch über andere Dinge, die danach noch passieren, die ich so ein bisschen angedeutet habe, auch über das tausendjährige Reich und die Ewigkeit. Und in diesem Buch, das ist schon ein bisschen älter, das heißt, der uns den Sieg gibt, von Friedhelm König, da ist der letzte Aufsatz unter 10, wo bleibt denn seine verheißene Wiederkunft? Ich kann das nur empfehlen, nehmen Sie sich das bitte mit, ist alles kostenlos, was da liegt. Und wer keine Bibel hat, der möge sich bitte, bitte eine Bibel mitnehmen. Es sind auch noch andere Schriften dort zu diesem Thema. Bedienen Sie sich einfach, schauen Sie sich das an und lesen Sie es. Ich möchte noch sagen, wie gestern Abend, dass diese Vorträge aufgenommen werden. Die Aufnahmen sollen in den nächsten Tagen zum Herunterladen bereitgestellt werden, und zwar auf der Website, die schon in der Einladung angegeben war, gottesliebeunvergleichlich.de. Als Link zu dieser Seite können Sie auch den QR-Code abscannen, der auf allen unseren Einladungsmaterialien angegeben ist. Hinten Richtung Ausgang ist auch noch einmal ein Aushang, auf dem die Seite der QR-Code angegeben ist. Machen Sie auch davon Gebrauch. Einladen für morgen Abend kann ich nicht mehr. Die Tage sind um, sie sind schnell vergangen. Wir danken noch einmal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dürfen Sie gerne zurückbleiben, können mit mir oder jemand anderen sprechen. Ich habe Zeit für Sie, würde mir auch Zeit nehmen, wenn Sie sagen, na, ich möchte heute Abend ganz, ganz sicher sein, dass ich dabei bin. Das möchte ich erleben. Dann würde ich Ihnen den Weg nochmal zeigen, den Sie gehen müssen, um sich erretten zu lassen, sich zu bekehren. Ich kann das nicht für Sie tun. Ich würde es für jeden Menschen natürlich gerne tun. Ich hätte es selbst für meine Frau, für meine Kinder getan, aber Gott sagt, nein, geht nicht. Kein Bruder sein Bruder. Jeder muss persönlich kommen. Ist nur ein Angebot. Ich werde Ihnen mit Sicherheit nicht lästig. Ich werde Sie auch nicht bedrängen, aber ich würde Ihnen den Weg nochmal zeigen, damit Sie die Entscheidung treffen. Und jeden, wenn ich jetzt hier fragen würde, hast du diese Entscheidung jemals bereut? Ich glaube nicht, dass einer sagen würde, ich habe es bereut. Niemals. Jeder würde sagen, Herr Jesus, ewig danke ich dir dafür, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und meine Heimat ist die Herrlichkeit des Himmels. so würde jeder reagieren, der wirklich wiedergeboren ist. Und das wünsche ich Ihnen. Nochmals herzlichen Dank, einen guten Nachhauseweg. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.